Guten Morgen, ich freue mich, dass ich euch heute hier mit der Predigt dienen darf. Und ich möchte, bevor wir in das Thema einsteigen, mit einem kleinen Video beginnen. Das ist ein ganz kurzer Clip, wir werden ihn zweimal sehen. Ihr seht hier gleich einen Bullenreiter im Rodeo. Okay, und stopp. Ob man das als Sport machen sollte oder nicht, sei mal komplett außen vor gelassen. Aber wie verrückt muss man sein, um sich vor 500 Kilo zornigem Muskelfleisch zu schmeißen? Würde das einer von uns machen? Wahrscheinlich nicht, denke ich. Jetzt gebe ich euch noch eine kleine Info dazu, bevor wir das zweite Mal uns das Video ansehen. Der Mann, der sich über den Reiter schmeißt, der auf den Boden gefallen ist, das ist sein Vater. Mache das Clip jetzt nochmal. Und mit dem Wissen sehe ich das Video in einem völlig anderen Licht. Okay, das reicht. Danke. Beide haben überlebt, beiden geht's gut. Wir sehen hier einen Mann, der sich zwischen Leben und Tod schmeißt. Für seinen Sohn. Ich möchte mit euch heute einsteigen ins Alte Testament und ich lade euch einfach ein, mit mir 4. Mose 17 aufzuschlagen, wer seine Bibeln dabei hat. Und ich lese die Verse 6 bis 15. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel murrte am anderen Morgen gegen Mose und gegen Aaron und sagte: Ihr habt das Volk des Herrn getötet. Und es geschah, als die Gemeinde sich gegen Mose und gegen Aaron versammelte, da wandten sie sich zum Zelt der Begegnung und siehe, die Wolke bedeckte es und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Da kamen Mose und Aaron vor das Zelt der Begegnung und der Herr redete zu Mose und sprach: Entfernt euch aus der Mitte dieser Gemeinde und ich will sie vernichten in einem Augenblick. Da fielen sie auf ihr Angesicht und Mose sagte zu Aaron: Nimm das Feuerbecken und tu Feuer vom Altar darauf und lege Räucherwerk auf und bringe es schnell zur Gemeinde und erwirke Sühnung für sie. Denn der Zorn ist von dem Herrn ausgegangen, die Plage hat begonnen. Und Aaron nahm das Feuerbecken, wie Mose gesagt hatte, und lief mitten in die Versammlung hinein. Und siehe, die Plage hatte unter dem Volk begonnen. Und er legte das Räucherwerk auf und erwirkte Sühnung für das Volk. Und er stand zwischen den Toten und den Lebenden. Da wurde der Plage gewehrt. Und die Zahl derer, die an der Plage starben, betrug 14.700, außer denen, die Korachs wegen gestorben waren. Und Aaron kam wieder zu Mose an den Eingang des Zeltes der Begegnung, als der Plage gewehrt war. Lasst uns gemeinsam in diesen Text einsteigen und lasst uns das Ganze miterleben. Es ist ein sehr sachlicher Text, es ist eine Schilderung, die nicht sehr ausgeschmückt ist. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, einmal zum Kontext, in dem das Ganze stattfindet. Im Vorfeld war es so, dass Gott Mose und Aaron berufen hatte als Führer des Volkes. Und Korach hatte ein Problem damit. Er wollte mehr zu sagen haben. Er hatte Angst, er machte sich Sorgen, dass Mose und Aaron vielleicht zu viel Autorität, zu viel Einfluss im Volk haben. Und er mobilisierte 250 führende Männer gegen die beiden und sie kamen zusammen und sagten, nein, unser Ehrgeiz ist größer als Gottes Ordnung. Das ist letztlich die Quintessenz des Ganzen. Gott bestrafte sie, tötete sie, der Boden öffnete sich, verschlang sie, Feuer kam, vernichtete sie. Ein Tag, das war an dem Tag davor. Eine Nacht vergeht und das, was wir hier hören, ist jetzt der nächste Tag. Und wieder kommt das Volk und murrt. Und wieder sagen sie, das ist nicht in Ordnung. Was Gott da gesagt hat, das kann nicht sein. Und tausende Menschen, als diese Pest ausbricht, als Gott sagt, es reicht jetzt, tausende Menschen geraten in Panik, Krankheit kommt. Und jetzt, wenn wir dort wären, stellt euch vor, Schreie, Husten, jemand kriegt Atemnot, bricht zusammen, Fieber, Eine unsichtbare Kraft zieht durch die Reihen. Wie eine dunkle Flutwelle rollt der Tod durch das Lager Israels. Doch inmitten dieses Chaos sehen wir einen Mann. Feuerschale in der Hand, Räucherwerk in der anderen. Und er läuft. Er läuft gegen die Richtung, aus der die Leute vielleicht kommen. Leute fliehen. Wir hören, er steht nachher zwischen den Lebenden und den Toten. Das heißt, hier bricht jemand zusammen. Andere versuchen, Distanz aufzubauen. Man weiß nicht so richtig, was da jetzt passiert. Man möchte da weg. Man möchte sich in Sicherheit bringen. Zelte werden niedergetreten in der Panik, die ausbricht. Und entgegen der Leute läuft einer dazwischen. Räucherwerk in der Hand, Schale unterm Arm, fällt dort zu Boden und bittet um Vergebung für das Volk. Aaron ist hier ein wunderbares Bild für Jesus Christus, der das Gleiche für uns getan hat. Er ist aber auch ein Bild für uns als Nachfolger Jesu. Und hier möchte ich die erste Frage stellen. Wo stehen wir? Aaron steht zwischen den Lebenden und den Toten. Und die kurze Antwort ist, auch wir stehen zwischen den Lebenden und den Toten. So wie Aaron der hohe Priester des Volkes war, ist Jesus Christus unser hoher Priester. Wir lesen das in Hebräer mehrere Male. Wir sehen es immer wieder im Neuen Testament. Jesus Christus ist der hohe Priester, der für uns selbst zum Opfer geworden ist, damit wir den Zugang zum Vater bekommen. Er ist der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, das heißt ein Priester und ein König zugleich. Aber nicht nur er, sondern seine Jünger und dadurch auch wir sind zur heiligen Priesterschaft berufen. Unser Dienst ist es nicht, Tiere zu opfern, wie es Aaron hier getan hat, oder Räucherwerk. Unser Dienst ist es, ein geistliches Opfer zu bringen. Unser Dienst ist es, Anbetung zu geben, Zeugnis zu sein und in Fürbitte zu dienen. Die Frage ist aber, warum stehen wir zwischen den Lebenden und den Toten? Aaron wurde gesandt von Mose. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass er gehorsam reagiert hat. Er läuft los. Er fing nicht an, Mose sagt ihm nicht, ja, geh. Und dann sagt Aaron, ja, warte mal ganz kurz. Ich muss mich erst noch dehnen. Er bekommt den Auftrag und er läuft. Er läuft los, um Rettung zu bringen. Du und ich, wir sind von Jesus Christus ausgesandt. Wir lesen das ganz klar im Missionsbefehl, in Matthäus 28. Darum geht und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Kurz gesagt, unser Auftrag ist, geht, macht zu Jüngern, tauft, lehrt sie. Und dann der Zuspruch, ich bin bei euch. Ihr macht das nicht alleine. Du bist da, wo du bist, weil du dahin gesendet wurdest. Du bist da, wo du bist, ob in der Arbeit, in deiner Familie, in deinem Beruf, mit den Menschen in deinem Umfeld, nicht aus Zufall. Du hast dort einen Auftrag. Und das ist das Tolle daran. Du hast die Möglichkeit, ein Segen zu sein in deinem Umfeld. Allein durch deine Gegenwart sind die Menschen gesegnet. Wisst ihr, ich habe freiwilligen sozialen Dienst in Kanada gemacht. Und die Straße, auf der ich wohnte, war die Straße, statistisch gesehen damals vor 20 Jahren, in der die meisten Menschen umgebracht wurden für Kanada. Aber 300 Meter weiter runter, am Ende der Straße, gab es eine Privatschule mit hohen Toren, Sicherheitspersonal. Und ich war da mit MCC, also Mennonite Central Committee, und dann gab es noch MVS, Mennonite Voluntary Service. Die waren cleverer als MCC. Die hatten ein Haus gemietet, das direkt auf der anderen Straßenseite zu dem Eingang von dieser Schule lag. Und dadurch, dass das jetzt eine Privatschule war, mit Sicherheitssystem und allem, waren die sicher. Es war die gleiche Straße, aber die konnten abends vom Haus sitzen. Wenn wir im Sommer abends vom Haus sitzen wollten, sind wir die Straße runtergegangen und haben uns bei denen vors Haus gesetzt. weil die Gegenwart dieser Schule hat ausgereicht, um die umliegenden Häuser mitzuschützen. Stellt euch das so vor, wenn dein Haus neben dem Haus des Polizeipräsidenten steht, wird dein Haus wahrscheinlich ein bisschen sicherer sein, wie wenn du sonst wo bist. Wenn deine Tochter in der gleichen Klasse ist wie die Tochter des Präsidenten, dann ist deine Tochter vielleicht auch ein bisschen geschützter. So wie wir in dieser Welt sind, da wo du bist du nicht ohne Grund, sondern du bist dort, um einen sicheren Ort zu schaffen für andere, um Segen zu schaffen für andere. Aber wichtig ist, das tust du nicht aus dir selbst heraus. Und das müssen wir immer wieder uns in Erinnerung rufen und betonen. Denn es ist wichtig, dass du das aus der Autorität Gottes tust. Es ist wichtig, wer dich gesendet hat. Und deshalb ist es wichtig, dass Jesus Christus uns diesen Missionsbefehl gegeben hat, dass er uns ausgesendet hat. Jesus selbst sagt, ich kann nichts tun von mir aus. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wer hat Jesus Christus gesandt? Gott, der Vater. Und Christus sendet seine Jünger. Meine Lehre ist nicht meine, sondern die dessen, der mich gesandt hat. Immer wieder betont er das. Er hat Autorität in dieser Welt genutzt durch Gott, den Vater, der sie ihm gegeben hat. Denn ich habe nichts aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben. Wisst ihr, die Hierarchie von Autorität spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, wer dich gesandt hat, weil es dir Legitimität gibt, dort, wo du stehst. Jesus selbst, der Sohn Gottes, macht klar, dass er in der Autorität dessen handelt, der ihn gesandt hat. Und die Jünger haben nicht in eigener Autorität gehandelt, sondern in der, die Jesus ihnen gegeben hat. Jesus sprach, so sende ich euch. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ging an die Jünger zu seiner Zeit, da hört es aber nicht auf. Wir sind genauso wie die Jünger ausgesandt in der Autorität Jesu. Wenn ihr einen Polizisten seht und der zeigt euch die Marke, woher bekommt der Polizist seine Autorität? Vom Staat. Er ist ein Staatsdiener, richtig? Und diese Marke ist das Symbol dafür. Nicht er als Person. Der kann klein, schwach, krank sein, aber wenn er dort steht, verkörpert er alles, was dahinter steht. Und so wie Gott Jesus gesandt hat, Jesus seine Jünger gesandt hat, er uns als seine Nachfolger sendet, musst du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen, unter welcher Autorität du stehst und in welcher Autorität du wandelst. Wir kommen nachher nochmal dazu. Die Frage ist jetzt, wenn geklärt ist, in welcher Autorität ich arbeite, und ich möchte noch einmal ganz kurz hier auf den 2. Korinther eingehen, weil das ist so das deutlichste Bild überhaupt, dass wir an Christi Stadt in dieser Welt stehen. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist genau das, was es bedeutet. Stellvertretend für Jesus Christus darfst du das hier machen. Du springst ein für ihn. Er benutzt dich, wenn du es zulässt. Für ihn. In der Autorität, die er dir gegeben hat. Nicht, weil du toll bist und er hat dich toll gemacht. Ja, er liebt dich. Aber nicht, weil du es verdient hast oder weil du super toll bist, machst du das an Christi statt, sondern aus seiner Gnade heraus. Okay. Wenn wir jetzt wissen, wir stehen wo? Zwischen den Lebenden und den Toten. Und das ist im Alltag ja wirklich die Situation, in der wir uns finden. Du hast mit Menschen zu tun, die nie was von Gott gehört haben. Und dann weißt du, wie es eigentlich sein sollte. Und du stehst dazwischen und das ist ein Konflikt. Du stehst dort an Christi Stadt. Und vielleicht werden diese Leute nie Kontakt haben zu Christus selbst, wenn nicht durch dich. Oder beziehungsweise, wenn du dich benutzen lässt, dann kannst du diese Verbindung herstellen. Wir wissen, wo wir stehen und wir wissen, warum wir da stehen, im Gehorsam. Aber die dritte Frage ist, hat Gott uns was mitgegeben, wie wir das schaffen können? Und da kann ich uns Mut machen, hab keine Angst. Denn ich finde, zwischen den Leben und den Toten zu stehen, nur aus mir heraus, das macht mir Angst. Nur aus dem, was ich bin oder aus dem, was ihr seid, das ist etwas, da kann man sich fürchten. Aber wir haben den Zuspruch Gottes. Wir sind dort nicht allein. Dein Fuß kann keinen Quadratzentimeter Weg betreten, den Gott nicht vorher schon beschritten hat. Du kannst auf keinem Stuhl sitzen, egal wo du bist, auf dem Gott nicht schon gesessen hat. Du kannst keinen Raum betreten, in dem er nicht vorher schon gewirkt hat. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln können, sollen. Boah, das liest man einfach so weg, aber wenn wir das uns wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wisst ihr, was da eigentlich steht? Gott hat gute Werke schon vorbereitet, damit du sie durch ihn mit ihm zusammen tun kannst. Er hat einen Platz vorbereitet, in dem du wirken kannst. Er möchte dich benutzen. Er schickt dich da nicht raus. Wir haben den Missionsbefehl gehört. Lehrt sie. Und dann am Schluss, ich bin bei euch. Er nimmt dich an die Hand. Er hat einen Platz geschaffen für dich und er hat das vorbereitet. Wir haben aber noch mehr. Nicht nur hat er den Boden aufgebrochen, damit du dort arbeiten kannst, sondern er hat dir den Heiligen Geist gegeben. Aaron nimmt Räucherwerk vom Altar. Wir tragen die Flamme des Heiligen Geistes in uns. Und das passt so wunderbar, dass du das hier eben erzählt hast in der Kinderbotschaft. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Kraft kann hier heißen Autorität. Das ist das, was ich eben ansprach mit, in welcher Autorität agierst du? Wenn du den Zuspruch hast, wenn du es dir deutlich machst, dann hast du auch den Mut, an dem Ort, an dem du stehst, zu bleiben und Raum zu fordern. Wenn jemand in dein Haus kommt, das ist dein Haus, dein Name steht an der Tür, dein Name steht im Kaufvertrag, im notariell beglaubigt eingetragen. Du hast die Autorität zu sagen, du bist jetzt nicht in meinem Haus willkommen, wenn ich dort sitze. Und dann habe ich zu gehen. Wenn das jetzt hier im öffentlichen Raum ist, nicht. Aber in deinem Haus hast du die Autorität. Ich darf immer noch zu Hause sagen, kein Popcorn auf der Couch. Ich habe da die Autorität. Wenn ich es euch jetzt hier sagen würde, wer bin ich, dass ich es dir sage? Du hast Jesus Christus, der dich gesandt hat. Und an Christi Stadt hast du die Autorität. Und er hat dich mit einem Ziel wohin gebracht. Und er hat dich dorthin gestellt, zwischen die Lebenden und zwischen die Toten. Und er hat für dich das Ganze so vorbereitet, dass du mit deinem Alter, mit deinem Geschlecht, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben in diese Lücke passt zwischen die Lebenden und die Toten. Er hat dir die Autorität gegeben. Das Zweite, er hat dir die Liebe gegeben. So, ihr habt das Video ja vorhin gesehen. Was hat diesen Mann dazu bewegt, sich über seinen Sohn zu schmeißen? Liebe. Was hat Christus dazu gebracht, ans Kreuz zu gehen? Liebe. Und was hilft dir, Furcht zu überwinden? Liebe. Das ist die treibende Kraft. Und als Drittes, es heißt Zucht, wir lesen jetzt hier Zucht, ein anderes Wort für Selbstbeherrschung. Häufig kippt das hinten unter. Ja, du hast Kraft bekommen von Gott und du hast Liebe gekriegt. Punkt. So ein bisschen bei der Kinderbotschaft heute auch. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber oft hören wir auf, den Vers zu lesen. Was heißt es denn, wenn jetzt hier Selbstbeherrschung oder Zucht angesprochen wird? Für uns gelten die Gebote. Es ist wichtig, wie wir leben. Nicht, weil wir dadurch errettet werden. Das haben wir aus Gnade bekommen. Aber die Gebote zeigen uns zum einen das Herz des Vaters. Sie zeigen uns, wer Gott ist. Wenn ich mir die Gebote ansehe, was lernen wir daraus? Er schätzt die Familie. Er schützt die Menschen um dich herum. Er schützt dich. Er liebt die Wahrheit. Er möchte, dass es dir gut geht, dass du sicher lebst dort, wo du bist. All diese Sachen erfahre ich aus den Geboten über Gott, den Vater. Es ist ein Maßstab, der mich überhaupt erst fähig macht, dass ich eingesetzt werden kann. Also ein Stück weit, wie wenn ihr euch hier diese Musikständer anseht, wir haben diese drei Beine, keiner davon darf zu lang sein, sonst kippt der Ständer. Und vielleicht ist das jetzt auch so ein Punkt, warum du dich nicht adäquat fühlst in der Lücke zwischen den Leben und den Toten, wo du stehst, denn vielleicht ist dein Ungleichgewicht. Vielleicht kann Gott dir nicht mehr Kraft geben, weil nicht genug Selbstbeherrschung da ist, nicht genug Zucht. Seht ihr, wenn wir uns als Werkzeug nutzen lassen, um das jetzt einfach mal so als Beispiel mit anzuführen. Kennt ihr das? Mein Großvater hat gerne mit Holz gearbeitet und er hatte diesen Hammer. Er hatte mehrere Hammer an der Wand hängen und dieser eine Hammer, der hatte einen glatt polierten Griff. Nicht, weil er den eingeölt hat oder irgendwas. Das war von seinem Schweiß, von seinen Händen. Der glänzte richtig. Das war sein Lieblingshammer. Den hat er immer benutzt. Oder wer von euch hat das zu Hause in der Küche? Es gibt dieses eine kleine Küchenmesser, das so viel geschärft wurde, dass die Klinge schmal und dünn ist. Der Griff ist benutzt, glatt vom Schweiß deiner Hände. Ich sehe ein paar Nicken. Ihr kennt das. Jeder hat so ein Messer in der Schublade. Wie gerne möchte ich dieser Hammer sein, der genommen wird? Wie gerne möchte ich dieses Küchenmesser sein, das Gott einsetzt? Jetzt ist aber meine Frage, um bei diesem Bild des Küchenmessers zu bleiben. Wie soll Gott mich einsetzen, wenn ich mich immer wieder schmutzig mache? Wie soll Gott mich als Küchenmesser benutzen, wenn ich mich die ganze Zeit in Dreck stecke? Deshalb, uns sind Werkzeuge gegeben. Zum einen hat Gott den Platz für dich vorbereitet und er segnet dich darin. Zum anderen hat er dir den Geist gegeben, der die Furcht überwindet, der dir Kraft gibt, der dir Liebe gibt, damit du Mut hast, das zu machen, was er von dir verlangt. Und er hat dir auch die Möglichkeit gegeben, in Zucht zu leben, damit es dir gut geht, damit du einsetzbar bist für ihn. Ich sagte vorhin, dass das Gesetz uns das Herz des Vaters zeigt. Das Gesetz ist mehr. Wenn wir in Galater 3, Vers 24 nachlesen, das Gesetz ist auch der Lehrmeister, der uns auf Christen, ich lese es einfach vor, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerecht würden. Das Gesetz hat die Funktion, dir immer wieder aufzuzeigen, dass du es nicht aus deinen Werken heraus schaffen kannst. Egal was du machst, es wird dich nicht gerecht machen vor Gott. Was du machen kannst, ist, du kannst dich unbrauchbar machen für Gott. Du kannst dich dreckig machen. Aber das Gesetz dient dazu, dir aufzuzeigen, dass du aus Gnade gerettet wurdest. Es ist der Schulmeister, der dir sagt, hey, du brauchst Jesus. Ich denke, man könnte hier eine Predigt für sich machen, aber ich möchte mit euch zur nächsten Frage kommen. Wie stehen wir zwischen den Lebenden und den Toten? Und ihr wisst alle, jeder von uns weiß, deine innere Haltung spielt eine Rolle. Du kannst das Richtige tun mit falscher Geisteshaltung. Wisst ihr, als wir frisch verheiratet waren, ich habe ihr das jetzt nicht gesagt, dass ich das als Beispiel rannehme. Es ist so, meine Frau kocht gut. Ich bin jetzt 20 Kilo schwerer als damals, als wir geheiratet haben. Sie kocht gut. Aber ganz am Anfang, das war ein Prozess. Wir haben uns dahin entwickelt. Ich hier und sie am Herd. Am Anfang war es so, wenn sie ein Rezept hatte, das gut geklappt hat, dann hat sie das sehr, sehr oft, und ich meine wirklich sehr, sehr oft, hintereinander gekocht. Und es gab da so eine griechische Reispfanne, die gefühlt 2 Wochen, 3 Wochen am Stück fast jeden Tag auf den Tisch kam. Aber sie hat das mit so einer Liebe gemacht. Man konnte das Essen fast schon nicht mehr sehen eigentlich, aber sie hat das mit so einer Liebe gemacht. dass ich es immer gegessen habe und ich war dankbar und es hat geschmeckt. Aber wisst ihr, ich habe auch schon Essen gekriegt in einem Sterne-Restaurant und das ist mir so auf den Tisch gehunzt worden, dass es nicht in einem Hundenapf war, war alles so. Meint ihr, das hat mir geschmeckt? Die Haltung, die dahinter steht, die spielt eine Rolle. Es heißt immer wieder, dass Mose der demütigste Mann war. Und das Volk hat ihn angegriffen am Tag zuvor. Gott hat ihn wieder bestätigt in seiner Autorität. Das Volk greift ihn wieder an. Gott bestätigt ihn wieder. Und er hat keine Freude daran, dass sie bestraft werden. Gott sagt, nimm dich dort raus, tritt zurück. Ich werde das Volk jetzt auslöschen. Das heißt im Grunde, Gott hätte neu anfangen können. Und Mose tritt dort ein und sendet Aaron aus. Nicht, weil das Volk das verdient hätte. Und wenn ich mich in der Situation sehe, vielleicht hätte ich gesagt, ja Gott, weißt du was, lass uns das so machen. Aber er war demütig. Er hat sich nicht persönlich in den Mittelpunkt gestellt und angegriffen gefühlt darin. Deine innere Haltung spielt eine Rolle. Demut ist aber nicht so ganz einfach, die immer so im Herzen zu behalten. Richtige Demut meine ich damit. Und in Matthäus 5 lesen wir immer wieder, was Jesus in der Bergpredigt sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr habt gehört, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wenn du es in Gedanken getan hast, dann hast du es schon gemacht. Das heißt, er hebt das Gesetz nicht auf, sondern er vertieft es. Er tut das aber als Gnade uns gegenüber, weil er dadurch uns an den Punkt bringt, dass wir uns selbst gar nicht mehr belügen können. Wir können uns dann selbst gar nicht mehr vortäuschen. Ja, aber ich mache doch sowas nicht. Es betrifft mich ja nicht. Ich bin nicht so schlecht. Wir haben ja immer noch Kategorien von, wie schlecht man sein kann. Und dann stelle ich mich doch noch oben hin. Aber er sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Er tut dies aus Gnade, damit wir uns nicht selbst belügen können. Er macht es uns aber auch dadurch eindeutig, dass wir nur aus Gnade gerettet sind. Oh. Habe ich es jetzt ausgemacht? Ja, okay, kann sein, dass da noch was fehlt in der PowerPoint, aber das ist nicht das Problem. In Epheser 2, 8 und 9 lesen wir, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und damit nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Okay, das Gesetz hat nicht die Aufgabe, dich runterzumachen. Es hat die Aufgabe, dir zu zeigen, dass du Gott brauchst, dass du Vergebung brauchst und aus Gnade heraus. Es hilft dir aber auch, demütig zu sein, weil es dir sagt, du stehst vor jeder Person in deinem Alltag als ein Sünder, genauso wie dieser Mensch, der aber Gnade erfahren hat. Du bist da durchgegangen, du hast Gnade erfahren. Das hilft uns, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Stellt euch das so vor, ich habe das einmal in der Obdachlosenhilfe gesehen. Dort war ein Mann mit uns zusammen, wir waren so Anfang 20 und haben dann da für ein Wochenende gekocht. Und er hat dort mitgearbeitet, aber als einer, der früher selbst obdachlos war. Und egal wie wir uns so bemüht haben, offen zu sein, und er hat einen anderen Umgang mit diesen Menschen. Und er hatte weniger Berührungsängste als wir. Wenn ich meinem Gegenüber begegne, der ein Lügner ist, und ich bedenke, dass ich eigentlich auch ein Lügner war, der Gnade erfahren hat, dann bin ich wieder auf Augenhöhe. Bei diesem Mann in der Obdachlosenhilfe habe ich gesehen, dass Demut sich nicht im Umgang mit, es zeigt sich im Umgang mit anderen und nicht im geistlichen Vergleich. Also, ich habe 4 Fragen gestellt. Die erste Frage war, wo stehen wir? Wir stehen zwischen den Lebenden und den Toten. Egal, jeden Morgen, wenn du aufstehst, egal wo du dich hinbegibst, wenn du mit Menschen zu tun hast, dann stehst du zwischen den Lebenden und den Toten. Warum stehen wir dort? Die kurze Antwort, aus Gehorsam. weil wir ausgesandt sind. Aber auch, weil wir durch diese Aussendung die Autorität haben, dort zu sein, in dieser Lücke zu stehen. Meine dritte Frage war, was hat Gott uns mitgegeben, damit wir diese Aufgabe erfüllen können? Und wir haben gelernt, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, der uns die Kraft gibt und die Liebe und das Gesetz Gottes, das uns hilft, gebrauchbar zu bleiben, scharf zu bleiben für diesen Dienst. Aber dass Gott selbst auch schon diesen Platz vorbereitet hat, dass du es nicht aus deiner eigenen Kraft heraus machen musst dort. Und in der letzten Frage ging es darum, wie stehen wir zwischen den Lebenden und den Toten? Was ist deine Geisteshaltung? Und es spielt eine Rolle, mit welcher Haltung du dort stehst. Stehst du dort in Demut? Und wenn nicht, dann sieh auf deine eigene Gnade, die du erfahren hast. Und sie wird dich wieder dort einstufen als Maßstab, wo du zu stehen hast, auf Augenhöhe. Eine Frage möchte ich jetzt noch stellen. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen hier die wichtigste Frage. Ich habe gesprochen von den Nachfolgern Jesu und ich habe gesagt, du stehst zwischen den Lebenden und den Toten. Aber die Frage ist, bist du ein Nachfolger Jesu? Wo stehst du? Aaron stellte sich zwischen den Lebenden und den Toten und die Plage wurde gewehrt. Jesus hat sich zwischen dich und das gerechte Gericht Gottes gestellt. Nicht mit Räucherwerk, sondern mit seinem Blut. Wenn du noch im Lager der Toten stehst, dann kann ich dir nur Mut machen, dass du deine Entscheidung treffen solltest. Nicht morgen, sondern jetzt. Gott ruft dich und hat einen Platz für dich. Und du kannst das Lager wechseln und du kannst dich stellen zwischen die Lebenden und die Toten. Wenn du als Christ unterwegs bist und du bist ein Nachfolger Jesu, aber du bist eingeschlafen, dann hast du vielleicht vergessen, dass du dort in dieser Lücke stehst. Aber du bist da nie rausgekommen. Das ist dein Platz. Du stehst immer noch zwischen den Lebenden und den Toten. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir für deine Gnade, Herr. Ich danke dir dafür, dass du einen Plan mit uns hast und dass du Dinge mit uns gemeinsam tun möchtest, Herr. Ich danke dir, dass wir lebende Steine sind und dass du dein Reich bauen möchtest mit uns, Herr. Ich bitte dich, benutze du uns. Forme du uns so, dass du uns gebrauchen kannst. Richte du uns so aus, dass wir deinem Willen entsprechen. Und hilf uns, dass wir den Menschen um uns herum in deiner Liebe begegnen. An Christi statt. Herr, dass sie dich sehen durch uns, Herr. Amen.